Beauty Unplugged, the podcast. Kennst du das auch? Stress und noch mehr Stress und der Schreibtisch sieht aus wie eine Müllhalde und vielleicht auch die Wohnung und vielleicht das Auto auch und alles steigt dir über den Kopf und du weißt auch gar nicht mehr, wo anfangen. Und dann gibt es diesen schönen, in Anführungszeichen dummen Sprüch, ne? Wie isst man einen Elefanten häppchenweise? Aber manchmal hilft das halt auch nicht, weil der Abstand fehlt. Der Abstand zu dem, was den Stress auslöst, der Abstand zu der Situation, der Abstand zum eigenen Leben. Und dafür habe ich mir heute in dem Podcast eine liebe Freundin eingeladen. Wir kennen uns dann doch schon ein Weilchen. Wir kennen auch ein bisschen von unserer persönlichen Geschichte. Und ich finde es schön, wie sie im Vorgespräch das hat anklingen lassen. Und so werden wir dann auch einsteigen. Aber erstmal grüße ich dich. Schön, Melanie, dass es heute geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch riesig, liebe Anja.
Einsteigen tue ich mit einem Zitat von dir. Du sagst, dass im Grunde genommen eine Kollegin von dir sagen, du seist wie die Marie Kondo für uns Menschen. Also Marie Kondo für euch da draußen, die das nicht kennen, das ist so eine Frau, die Aufräumen auf ein anderes Niveau gebracht hat, die bei jeder Sache, die sie berührt, sagt, bringt es mir Freude, ja oder nein? Und wenn es mir keine Freude bringt, dann fliegt es raus aus meinem Leben. Und du, Melanie, sagst, dass du deiner Intuition folgen kannst und dann spürst, wo beim Gegenüber es im Argen ist, wo die Wunde ist. Da habe ich gesagt, ja, na dann, geh mal in deine Intuition. Ich öffne mich. Wo liegt denn momentan meine Wunde, Melanie?
Ja, dann lass dich mal anschauen, liebe Anja. total herrlich. Ja, das ist wirklich meine Kraft. Ne? Also ich bin ja eigentlich Tierärztin und da ging es auch nur übers Fühlen, weil die Tiere halt einfach nicht sprechen können. Das Schöne ist, ich kann jetzt dich nicht anfassen online, so wie wir hier gerade unseren Podcast aufnehmen, aber du hast die Sprache geschenkt bekommen und du kannst mir sagen, wie es mir geht, also wie es dir geht. Und ja, so kann ich mich Stück für Stück, wenn du mich lässt, in dich reinfühlen. Und ja, wie geht's dir, liebe Anja?
Es geht mir gut. Ich hatte ein sehr anspruchsvolles, emotional anspruchsvolles Wochenende. Und ich habe in der Abschlussrunde gesagt, ich habe gemerkt, wie dünnhäutig ich bin. Und da lass uns mal ansetzen, weil ich würde ja wahnsinnig gern jetzt ein Coaching mit dir machen. Aber ich will ja, dass die Zuhörerinnen da draußen dich besser kennenlernen. Du hast gesagt, du bist Tierärztin. Und natürlich, wenn du zu den Tieren gegangen bist, konntest du nicht sagen, ja, wo tut's dir jetzt weh, sondern du musstest dich mit den Tieren verbinden. Wann hast denn du, Melanie, das erste Mal so wirklich bewusst wahrgenommen, dass, um eine gute Tierärztin zu sein, es mehr braucht als die normalen Laboruntersuchungen, das normale Abhören bei den Tieren?
Also das war mir eigentlich ab dem ersten tatsächlichen Tag in der Praxis klar, dass ich genau das brauche, dass ich meine Hände brauche, um zu fühlen. Also ich muss ein Tier anfassen, ich muss eine komplette Allgemeinuntersuchung machen, um das Tier zu spüren und dann spüre ich Verspannungen, dann spüre ich, was da los ist und ich sehe mit meinen Augen, also man setzt wirklich alle Sinne ein oder man riecht auch einen Nierenkranken, ne? Also das ist wirklich mit allen Sinnen herangehen an das Tier und klar brauche ich dafür auch die Technik. Dafür brauche ich auch Laborwerte und Ultraschall und so weiter, um dann meinen Verdacht absichern zu können. Aber an erster Stelle steht immer mein Gefühl. Und Ja, genauso ist es heute. Mein Gefühl leitet mich und die Technik assistiert dabei und damit komme ich zum Ziel.
Warst du schon immer so, auch als Kind? Hast du Haustiere gehabt? Hast du eine bestimmte Verbindung zu Tieren schon als Kind gehabt?
Also schon immer. Also meine Eltern haben eine Hundezucht gehabt. Das heißt, ich bin mit Tieren groß geworden und habe da auch schon immer sehr innige Beziehungen zu den Tieren gepflegt einfach. Die waren immer meine Partner auch, ne? Die einfach, ne? Das kennt auch jeder, ne? Dieses, wie gut es einem tut, so ein Tier zu kraulen. Und und dann kam natürlich, wie das halt so ist, bei einigen Tieren, dass auch kranke Tiere dabei waren. Und dieser Umgang mit Krankheit, das war auch damals schon ein sehr interessantes Thema für mich, ne? Wie weit geht man in der Therapie von Tieren? Und wo hat da jeder seine Grenzen? Und ich habe halt ganz klar festgestellt, meine Grenzen sind da weiter und ich möchte mehr darüber erfahren, wie man Tieren erfolgreich helfen kann.
Wir kommen auf den Satz, den du gerade gesagt hast, später nochmal zurück, weil du hast das so ausgedrückt, auch zu erleben und den Umgang mit Krankheit für dich auch zu klären. Kommen wir später nochmal drauf zurück, weil das ist ein Teil dann deiner eigenen Geschichte geworden. Aber ich möchte nochmal ein Stück weit einen Schlenker machen in deinem Teil von deinem Leben als Tierärztin. Es gibt diese Filme Horse Whisperer, wo es also darum geht, dass ein Mensch eine ganz intensive, enge, gefühlte Beziehung zu einem, in dem Fall zu einem Pferd aufbaut und darüber spürt, heilt, Stress nimmt, Angst nimmt. Und wir reden ja heute auch über Stress und wir reden ja auch über Dauerstress und über Emotionen. Inwiefern konntest du deine Intuition oder deine Hände oder was auch immer in dir war nutzen und dem Tier diese Ruhe und diese Sicherheit zu geben, sich von dir behandeln zu lassen?
Das ist, glaube ich, ganz einfach erklärt. Das ist meine Offenheit, die ich auch jedem Menschen gegenüber habe und jedem Lebewesen gegenüber habe. Ich gehe sehr respektvoll mit meinem Gegenüber um und mache einfach meine Arme auf und lass sie kommen. Und also die Tiere werden erstmal gestreichelt, fassen Vertrauen, bevor ich sie untersuche. Und dann ist der Weg leicht. Aber es geht halt nur zusammen. Ne? Also das geht nicht mit, es geht wirklich nur mit, sicherlich auch einer Routine darin. Also auch ich musste erstmal den Umgang mit einer Python lernen, die sich den Bauch verbrannt hatte und plötzlich auf meinem Untersuchungstisch lag. Aber auch das geht. Und die Schlange ist wieder heile. Und ich Erfahrung reiche.
Das glaube ich dir gerne. Gab es mal Patienten bei dir auf dem Tisch, wo du in dir drinne auch etwas finden musstest, um trotz Angst oder viel Respekt oder auch Erfahrungen, die vielleicht mal negativ waren, trotzdem die Arme zu öffnen und zu sagen, ich schaffe das, ich kann dir helfen.
Ja, das muss sagen, das ist dann in dem Fall nicht Arme öffnen, sondern das ist Wissen öffnen. Also ich kann mich erinnern, dass ich ganz, ganz zu Anfang meiner Assistenzzeit tatsächlich einen Hund hatte, der ein Rattengift gefressen hatte. Und das war aber so ein kleiner Jack Russell, der eher Richtung bissig unterwegs war. Und sorry, da kann ich die Arme öffnen, was ich will. Wenn der mich beißen will, dann wird's halt eng, dann kann ich ihm nicht helfen. Und da kommt dann professionelles Personal, also mit ins Spiel, die einfach halten, helfen, also das dann wieder Technik sozusagen, das Management der Situation, und das geht dann eben mit einer erfahrenen Helferin, die den Hund so fixieren kann, dass er Sicherheit spürt, also dieses Gefühl von, ja, die wissen, was sie tun, ne? Also wehre ich mich jetzt gar nicht groß. Und dann kann man auch so einem Hund das Gegenmittel verabreichen. Aber der muss halt einen Venenzugang dafür haben, und wenn er beißt, ist das einfach nicht so leicht. Ne? Aber ja, solche Situationen gibt es ganz, ganz viele, wo man, ja, ich habe das in Erinnerung als eine Zeit, in der ich sehr, sehr über mich hinausgewachsen bin. Ne? Einfach auch mit steigender Verantwortung. Das war Springen ins kalte Wasser und Schwimmen. Also ich habe sehr nach 4 Wochen die ersten Notdienste geleitet, habe 24 Stunden die Hälfte des Monats gearbeitet, habe in dieser Zeit einfach sehr, sehr viel gelernt, auch ja, diesen Job einfach geliebt.
Jetzt hast du es ja schon in der Vergangenheitsform beschrieben, und wir wissen ja auch, dass du nicht mehr als Tierärztin unterwegs bist. Was ist passiert in deinem Leben, dass du den Beruf nicht mehr ausübst?
Ja, das war, wie man schon hört, recht spannende Zeiten. Also ich habe auch noch parallel promoviert zu meiner Vollzeitstelle, die ich dann irgendwann mal auf eine Teilzeitstelle reduziert habe. Aber es hat mich auch nicht ruhiger werden lassen, plus noch ein riesen Privatleben dazu. Ne? Also das war höher, schneller, weiter, ne? Was geht. Ich habe einfach getestet und habe im Nachhinein betrachtet sehr viele Stoppschilder, die mein Körper mir aufgestellt hat, erfolgreich ignoriert. Ich habe auch ignoriert, dass so ein Körper schlafen muss. Ich habe auch ignoriert, dass vielleicht mal Sport, wenn man ständig irgendwie so 30 Kilo Hunde oder schwerer durch die Gegend schleppt, jetzt ganz gut sein könnte, so langfristig. Und ich habe einfach ganz viel ignoriert. Ich habe einen Kopfschmerz-Tablettenkonsum gehabt, der ins Uferlose ging. Ja, und wahnsinnige Nackenschmerzen, die sich so immer so peu à peu gesteigert haben, bis ich dann, ich glaube, es war der 1. Dezember 2007, ich war 27, und ne, voll im Leben, von einem auf den anderen Tag einfach umgefallen, kann man nicht sagen, aber ich konnte nicht mehr aufrecht gehen. Also ich hatte einen Schwindel, ich hatte Nackenschmerzen, ich hatte taube Finger, bis zu einer tauben Hand. Und ja, ich bin von Krankenhaus zu Krankenhaus und ja, Arzt zu Arzt. Und es gab ganz lange keine Lösung. Also ich lag im Endeffekt für 1,5 Jahre wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Ich habe Schmerzmittel bekommen, also ich habe Morphium bekommen. Ich habe Morphiumentzug gemacht. Ich habe, also ja, ne, das ist schon eine Schmerzgeschichte. Also auf der Schmerzskala von 0 bis 10, 10 ist der schlimmste anzunehmende Schmerz, den du empfinden kannst, war ich in meiner schlimmsten Zeit auf 9. Das war wirklich, wirklich hart. Mit natürlich dem Gefühl, ich war da eine feste Person in einem Team. Ich habe diesen Job geliebt. Ich konnte nicht wieder zurück. Ich wusste nicht, wann, ob. Aber so wie es mir da ging, halt einfach nicht. Ja, das waren harte 1,5 Jahre. Und für einen Menschen wie mich, der mitten im Leben steht und es liebt, ein echt hartes Ding. Aber mit den mit der zunehmenden Feststellung, dass es keine ordentliche Diagnose gibt, also jedenfalls für mich als Schulmedizinerin. Also ich habe so ein bisschen Bandscheibenvorwölbung in dem Bereich, ich habe einen blockierten Atlas, aber ist jetzt alles nichts, was für mich diese Schmerzen auslösen kann. Wurde ich auf Burnout oder Halswirbelsäulensyndrom oder wie auch immer das hieß, war mir am Ende auch egal, mir ging es schlecht, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht gehen, ich war einfach aus dem Leben gekickt und dahin wollte ich wieder zurück in dieses Leben und ich liebe einfach meine Unabhängigkeit, meine Freiheit und ich liebe es, auf meinen eigenen Beinen stehen zu können und verdammt nochmal, das wollte ich. Und das war mein Antrieb. Ich wusste, ich will wieder zurück ins Leben. Ich musste einmal für mich entscheiden, was mache ich jetzt? Also ich hätte an der Stelle mir echt einen Strick nehmen können und durchdrehen können. Definitiv. Aber das war keine Option. Aufgeben ist keine Option. Ich habe für mich beschlossen, okay, wenn die hier jetzt keine Diagnose finden, dann kann ich jetzt mein Leben lang hier rumliegen und sauer sein auf Ärzte, auf Gesundheitssysteme, auf nicht funktionierende Forschungsversuche an mir und was auch immer. Ich kann noch zum 300. Arzt rennen oder ich kann es einfach lassen. Ich kann mich auf mich konzentrieren und meine Kraft wieder spüren und die war noch da. Und auch wenn ich nur so ein bisschen, Schrittchen für Schrittchen, in Minischrittchen, also ich habe halt echt die verrücktesten Dinge gemacht. Ich habe Feldenkreis gemacht. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich habe mich über den Boden gerollt und auf so eine Blaupause, also vollkommen abgefahren. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe wirklich alles in alternativen Dingen probiert und es war am Ende auch egal, Hauptsache es hat irgendwas geholfen und so habe ich mich vorgetastet, mit dem Gefühl, was ich vorher in die Tiere gesteckt habe, aber null in mich, weil ich auf mich null aufgepasst habe, musste ich jetzt diese Intuition, die ich lieber allen anderen schenke, für mich nutzen.
Ja, genau, das war nämlich so, wo ich jetzt dachte, da würde ich gerne nochmal nachhaken, Melanie.
Ja.
Weil du beschreibst das so eindrücklich, dass du diese Intuition eigentlich schon immer hattest. Mhm. Du hast sie dann bei den Tieren genutzt, um den Tieren zu helfen. Jetzt rückblickend, du bist ja jetzt klüger und schlauer. Was hat dich damals, als du dann die 1,5 Jahre im Bett lagst, abgehalten, den Gedanken zu haben, Mensch, diese Intuition, die ich in mir habe, wie kann ich die für mich am besten nutzen? Was hat dich da blockiert?
Meinst du, dass ich das früher erkannt habe? Also, dass ich quasi mein eigener Heiler bin, sozusagen, ne? Das ist es ja.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Irgendwas hat dich ja blockiert.
Nee, eben, man muss ja sagen, dass mich die Ärzte ringsherum gravierend verunsichert haben. Mhm. Ne, dass die mich halt in alle Richtungen differenzialdiagnostisch einkategorisiert haben. Das hat mich massiv verunsichert, weil ich ganz lange geglaubt habe, es muss irgendeine Diagnose geben. Und die gab es nicht. Jetzt, heute, weiß ich, kenne ich die Diagnose. Heute bin ich schlauer. Heute weiß ich, dass dieser Zusammenbruch 2007... Und das war auch das, ich hatte immer das Gefühl, es gibt eine Diagnose für mich. Es gibt irgendwo eine Lösung. Und dieses Gefühl hatte ich immer. Aber wenn man so ein Herr eigentlich, Gelehrte um sich herum hat, die einem sagen, nein, das kann nicht sein. Also Fazit ist, ich weiß seit letztem Jahr, dass ich Multiple Sklerose habe und dass ich in 2007 meinen ersten Schub hatte. Den aber keiner erkannt hat. Und das ist wohl auch ganz klassisch, dass man diesen ersten Schub nicht erkennt. Also heute weiß ich es. Aber damals weiß ich noch, dass ich so verzweifelt war, dass ich geweint habe, weil ich wollte unbedingt eine Diagnose haben, weil mit einer Diagnose kann man arbeiten. Ich habe geweint, weil ich nach der Testung, also Liquorpunktion auf, also eine Rückenmarkspunktion auf Multiple Sklerose rauskam, dass ich keine habe. Und ich war so verzweifelt, dass ich sogar diese Krankheit genommen hätte, statt im Dunkeln umher zu tappen. Und das fiel mir erst, hatte ich verdrängt, fiel mir erst wieder ein, als letztes Jahr mein erster Schub war. Und ich gedacht habe, ey, verdammt, darauf haben die mich damals getestet und da kam nichts raus. Und heute ist es sowas von glasklar. Ich habe einen Demyelinisierungsherd im Bereich der Halswirbelsäule, im Bereich des Nackens, wo ich diese wahnsinnigen Schmerzen hatte. Den konnte man einfach damals noch nicht sehen. Und heute ist es glasklar.
Ich versuche immer, wenn ich zurückblicke, zu erkennen, was ich aus so einer Misere, aus so einer schwierigen Situation gelernt habe. Und die Frage, die sich mir gerade stellt, Melanie, ist zurückblickend. Sie haben ja darauf getestet und Sie haben es nicht als MS diagnostiziert. Welche Erfahrungen, welche Tugenden, welche Fähigkeiten konntest du aufgrund dieser Fehldiagnose für dich gewinnen?
Ach, so viele. Also im Endeffekt wäre ich heute nicht die, die ich hier bin und würde nicht erfolgreich als Coach arbeiten, wenn ich nicht all diese, ja, durch diese Krise so durchgegangen wäre und nicht Coaches an meiner Seite gehabt hätte, die mir zeigen, wie man auch durch sowas heil kommt und welche Techniken es gibt, um ja den Kopf zu strukturieren und auch den Tag zu strukturieren. Damals habe ich wirklich von Tag zu Tag gelebt, um da einfach gut durchzukommen. Und man muss sagen, ich habe mir 13 Jahre lang das mich hochgearbeitet aus dieser Liegeposition. Ich habe ein Karrierecoaching gemacht. Ich habe mich hochgearbeitet. Ich wusste, ich kann nicht mehr tragen. Das ist klar, körperlich. Ich bin zum weltgrößten Pharmakonzern gegangen und habe mich da Karrierestufe für Karrierestufe hochkatapultiert. Das war ein Abenteuer. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr als 9 Kilo tragen und allein mein Handgepäck, um nach Berlin zu fliegen, war schwerer. Das heißt, ich bin jedes Mal in den Flieger eingestiegen und wusste nicht, wie ich diesen Koffer da oben reinkriegen soll. Also es war jedes Mal eine Challenge, aber was hilft's, ne? Lächeln, winken, jemanden nicht fragen, die einem den Koffer da oben reinstecken und wieder rausholen und weiter geht's, ne? Also ich habe gelernt, die Perspektive zu wechseln. Ich habe gelernt, auf einer komplett grünen Wiese nochmal zu gucken, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Stärken, welche will ich in meinen Job einbringen und wie kriege ich diesen Job? Und diesen Job, den ich da hatte, den gab es eigentlich gar nicht. Also den gab es nur zu dem Zeitpunkt bei dieser einen Firma. Und ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, dann hatte ich. Das ist auch genau das, was ich heute meinen Kunden beibringe. Ne? Wie fokussiere ich mich gerade in so einer unsicheren Situation auf mich, auf meine Stärke? Was will ich einbringen? Wie gehe ich weiter? Und ja, ganz viel auch, wie manage ich mich selbst? Also ich habe zum Beispiel keine Mittagspause gemeinschaftlich gemacht im Pharmakonzern, sondern ich habe diese Mittagspause alleine im Sportraum verbracht, um meinen Körper wieder irgendwie aus dem Krampf zu kriegen, aus der Verspannung zu kriegen, um dann die andere Hälfte des Tages zu überstehen. Also pures Selbstmanagement. Und am Ende bin ich jetzt vor dem Schub sogar 5 Kilometer joggen. gewesen und habe zwischendrin meine beiden Jungs bekommen. Und war eigentlich vollkommen fein mit meinem Leben und glücklich aus dieser Krise hervorgegangen. Und dann kam so, bam, letztes Jahr halt die MS. Was aber für mich im Nachhinein jetzt auch, für mich ist es eine totale, das klingt verrückt, aber Erlösung, diese Diagnose zu haben. Klar weiß ich nicht, was kommt. Aber ich habe beschlossen, ich schreibe meine eigene Geschichte und die wird ein Bestseller. Ist einfach so. Mir geht es heute toi, toi, toi gut. Die Medikamente schlagen an und jetzt kommt's. Ich habe vorher, was ich schon dachte, ich hätte es los. Diese Schmerzen, also ich war natürlich nicht mehr auf Schmerzskala 9, aber auf 6 habe ich es immer mal wieder raufgeschafft, wenn auch nicht den ganzen Tag. Und seitdem ich die Medikamente nehme und mich daran gewöhnt habe, bin ich schmerzfrei. Also das heißt, meine Lebensqualität ist nach dieser Diagnose nochmal deutlich nach oben gegangen. Und das ist ja so schlimm, wie die Diagnose ist, aber für mich alles gut. Und ich brauchte jetzt nicht mehr auf die grüne Wiese zu gehen, weil ich bereits meinen Job und mein System gefunden habe, mit dem ich glücklich bin und bleibe.
Melanie, du hast gesagt, du schreibst deine eigene Geschichte. Und das habe ich bei meinen Kundinnen auch ganz häufig, dass zwar da der Wunsch ist, die eigene Geschichte zu schreiben, und zwar in den strahlendsten Farben, die wir uns vorstellen können. Und ganz oft, wenn wir dann spezifisch reingucken, dann wird es auf einmal ein bisschen verschwommen. Hilft dir deine Intuition auch da weiter, deinen Kundinnen zu helfen, Klarheit in ihre Vision reinzukriegen, Klarheit in ihr Leben reinzubekommen? Wie machst du das?
Ich hatte gerade wieder so ein Erlebnis, es ist halt ganz oft schon wieder unheimlich, aber ich kenne das halt schon aus Pubertätszeiten, Studienzeiten, dass halt alle Welt immer zu mir kommt und ich das halt fühle. Ne? Das ist halt einfach so. Also ich hatte gerade eine Kundin, die sich auch beruflich nochmal gar nicht neu positionieren wollte. Also oder gar nicht beruflich, sondern die wollte ein eigentliches Hobby mit in den Beruf integrieren oder das Hobby aufleben lassen. So. Und das Hobby aufleben lassen. Wie verdiene ich mit meinem Hobby Geld? So war eigentlich die Idee. Und dann habe ich angefangen zu gucken und ich kenne sie ja auch und wie passt und was macht sie beruflich und überhaupt. Und dann bin ich am Ende drauf gekommen, dass man das als Berufszweig mit einpflanzen kann, wenn man das geschickt macht. Also, dass sie den quasi sich die Ausbildung so über ihre Arbeit bezahlen lassen kann, wenn sie es gut anstellt. Ja, aber da ich im Coaching ja nicht in der Position bin, Vorschläge zu machen, habe ich das so fein in meinen Notizen und abends mal kam sie mir in den Sinn und ich dachte, guck mal, was denn da so geht in diesem Berufsfeld und so. Ich weiß nicht, es waren 3 Wochen später, kommt sie zu mir und sagt, du, ich habe da eine Idee. Und ich denke mir, ja, also sie ist selbst draufgekommen, sie hat sich selber erschlossen und hat ihr Ziel vor Augen. Wir müssen uns natürlich jetzt noch schauen, wie kommuniziert man das am besten mit den Vorgesetzten. Aber so schön, also da hatte ich schon, ich habe halt ganz oft einfach einen guten Riecher, wenn Menschen sich öffnen.
Du hast es ja mit dem Beispiel schon ganz schön anklingen lassen. Erzähl uns doch mal, mit wem du zusammenarbeitest, mit welchen Themen die Personen, die Frauen zu dir kommen.
Also im Prinzip ist es ganz leicht. Im Prinzip sind es eigentlich total leichte Themen. Also einmal, klar, berufliche Neuorientierung, das ist nicht immer ganz leicht, weil man will ja auch mal eine bestimmte Kohle haben, um unabhängig zu sein. Ne? Also simply free ist es ja. Das Geld muss halt einfach stimmen, damit man sich entspannen kann. Und wie war das? Mein Mann hat letztens schön gesagt, entspannter lebt sich's länger. Und da ist ganz viel dran. Ne? Was ich aber mache, ist tatsächlich auch aufs Geld zu gucken. Also so, wie habe ich meine Finanzen im Blick? Wie habe ich meine Dinge im Blick? Wie habe ich mein chaotisches Auto unter Kontrolle? Also all diese, wie habe ich mein Zeitmanagement unter Kontrolle? Also wie gehe ich mit Stress um? Was sind meine Stressoren? Ne? Also was, wie kann ich da Systeme etablieren und auch ganz einfache technische Apps nutzen, um aus diesem Stress, aus dieser Fülle im Kopf einfach rauszukommen. Also es sind wirklich ganz, ganz praktische Dinge, mit denen ich arbeite. Ganz oft sind es Frauen, sind aber auch Männer dabei und ganz häufig auch Mütter. Wahrscheinlich, weil die gerade in der gleichen Phase stecken wie ich und fühle ich mich wohl mit meinen Kunden und meine Kunden sich bei mir.
Aus deiner Erfahrung, von den Gesprächen, die du geführt hast und vielleicht auch aus deiner persönlichen Erfahrung, was sind denn momentan die Sachen, die am meisten Stress in unserem Leben auslösen und wie kann sich der zeigen?
Also am meisten Stress, ich meine, man muss halt einfach mal sagen, wir haben alle Corona hinter uns, stecken da immer noch mittendrin, Homeoffice, Homeschooling, und da merkt man halt einfach, da kämpfen noch viele mit den Nachwehen, ne? Also dieses Dauerfunktionieren, ne? Ich habe hier Mütter mit 3 Kindern und selbstständig und, ne? Plus der Kalender, das ist auch dieses höher, schneller, weiter. Gerade wollen ja alle nachholen, was während Corona nicht ging. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei uns ist es so, dass wir ständig Einladungen treffen, ne? Also alle genießen es, wieder miteinander zu sein und ne, diese Kalender explodieren ganz leicht. Das sind ja Stressoren en masse. Aber wie gesagt, das Homeschooling, Corona und die Nachwehen. Oder wir hatten jetzt hier gerade vor Ort diese Flutkatastrophe. Ich wohne 6 Kilometer von der Abbruchkante entfernt. Da spüre ich im Umkreis noch ganz, ganz viel, was da im Unargen oder im Argen liegt so. Wie äußert sich's? Ganz unterschiedlich. Also du hast ja eben gesagt, ne, ich bin dünnhäutig, ich darf dich ja nicht fragen, warum. Aber ja, das sind halt Stresssymptome einfach auch. Und da muss man gucken, woher kommt's, ne? Also Dünnhäutigkeit, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Tinnitus, also all diese Erkrankungen, die man eigentlich so beiseite schiebt und sagt, ah ja, ist Kleinkram, nehme ich mal eine Kopfschmerztablette, geht's wieder. Ne? Ja, habe ich auch versucht. Hat ja nachweislich nicht funktioniert. War im Endeffekt ja was ganz anderes. Trotzdem, auch wenn das die MS-Diagnose war, bin ich mir vollkommen sicher, dass das genau der passende Warnschuss für mich war. Ansonsten hätte ich immer noch Raubbau an meinem Körper betrieben und nicht umgedacht. Und ist alles schon für irgendwas gut. Und ich, wie gesagt, habe dadurch sehr, sehr viel gelernt. Und genau das kann ich jetzt weitergeben. Und das ist ein riesen, riesen Geschenk, weil auch sowas wie, mich schockt halt so leicht nichts. Also ja, ist einfach so. Also ich, dieses Homeschooling und Corona und selbstständig sein und auch meine MS-Diagnose letztes Jahr, klar, das hat mich durchgeschüttelt, aber ich weiß, wie man wieder aufsteht und ich weiß auch, wie man schnell wieder aufsteht. Also ich habe im April die Diagnose bekommen und ich habe im November mein erstes Live-Training gemacht. Das geht, wenn man weiß, wie man wieder aufsteht.
Und jetzt hast du aber so einen Begriff benutzt und den möchte ich jetzt nochmal aufgreifen. Raubbau am eigenen Körper. Mhm. Jetzt hast du beschrieben, wie schnell du nach der Diagnose wieder dein erstes Live-Training gegeben hast. Jetzt könnte ich, wenn ich jetzt also so von der Seitenlinie gucke, sagen könnte, ja, aber weißt du was, Melanie, ist das nicht auch Raubbau am eigenen Körper, so schnell und so weit wieder und so effizient wieder? Wie machst du das, dass du diese manchmal auch diesen sehr schmalen Grat zwischen, ja, also ich versaure jetzt nicht in meinem Bett und tu mir selbst sehr leid, sondern ich will ja zurück ins Leben. Ich will ja mein altes Leben haben und gleichzeitig aber nicht Raubbau an meinem Körper betreibe. Wie machst du das persönlich?
Ja, das ist ganz leicht. Dadurch, dass ich auch mein Business weitestgehend automatisiert habe. Das heißt, auch da bin ich frei. Klar, in der Live-Woche stehe ich da parat, aber alles andere, und das ist halt auch der Luxus der Selbstständigkeit, kann ich dann machen, wann ich es möchte. Und sollte es mir auch mal nicht so gut gehen, also ich meine, ne, können auch manchmal so ganz normale Frauenzipperlein sein, die einmal aus der Bahn werfen von Tag oder Migräne oder was, habe ich Gott sei Dank nicht mehr, aber na, all sowas, so ganz normale Dinge, die habe ich einfach durch die Selbstständigkeit selbst in der Hand. Und ich habe, ich lasse mich natürlich jetzt auch gerade selber noch coachen und habe, das ist kein Geheimnis, ne, dass ich die MS habe und habe ihr gesagt, du, mein Motto ist, je höher der Berg, desto länger der Abstieg. Und ne, ich tue halt viel einfach. Also ich tue viel für meinen Kopf, ich mache viel Mindset-Arbeit, ich tue viel für meinen Körper und ne, so sehe ich mich schon im oberen Drittel meines Berges. Ne? So. Und dann sagte sie, und ich fand es so schön, nein, Melanie, je höher der Berg, desto schöner die Aussicht. Und das fand ich richtig, richtig toll. Genau. Ich liebe Aussichten und ich möchte noch ganz viele davon haben, wohin auch immer.
Das heißt, auf der einen Seite hast du einen praktischen Weg gefunden, deine Arbeitsmenge so zu gestalten, dass es für dich passend ist. Mhm. Zum anderen habe ich gehört, hast du gelernt, dir zu erlauben, zwischendurch auch mal zu sagen, heute nicht. Jetzt brauche ich Zeit für mich. Und dann hast du es jetzt auch schon anklingen lassen, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen und jetzt auch praktische Tipps vielleicht weitergeben. Du hast gesagt, du machst viel Mindset-Arbeit, du tust viel für deinen Körper. Wenn wir mal vielleicht so diese Sachen auseinandernehmen, welche Tipps ganz praktisch, leicht umsetzbar, könntest du unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern an die Hand geben, 3 Tipps, damit der Körper Stress abbauen kann, stressfreier ist, sich gesünder fühlt. Nur der Körper erstmal.
Nur der Körper. Bewegung am besten in der Natur. Das ist der schnellste Schlüssel. Dabei kriegt man nebenbei auch noch Kopf aus. Bewegung in welcher Form auch immer. Also ich gehe total peinlich, aber jetzt machte mein Knie schlapp. Jetzt geht's wieder. Ich konnte mit meinen Jungs wieder Fußball spielen, aber ich bin halt von den Läufern zu den Walkern übergegangen. Ich fand es erstmal total peinlich, mit diesen Stöcken umherzulaufen. Aber mein Gott nochmal, ne? Also, das ist einfach Bewegung in der Natur, raus an die frische Luft, am besten in den Wald, aber wo auch immer, Hauptsache es direkt vor der Haustür. Und das ist was, das habe ich während meiner harten Phase schon in der Pharmaindustrie immer gemacht. Ich bin Außendienst gefahren, also deutschlandweit und ja, europaweit dann geflogen. Und im Flugzeug ging es nicht, aber im Auto hatte ich immer meine Inliner hinterm Sitz. Und es bot sich immer irgendwo eine Gelegenheit, mal eben anzuhalten, einen Fellweg rauf und runter oder um See. Da ist der Kopf frei, der Körper einmal durchbewegt. Mega.
Also ja. das finde ich ein ganz, ganz, also auch mit den Inlinern im Auto und die schmunzle so über die Walking Sticks. Jetzt stell dir vor, wie es mir ging, als ich den Rollator mir kaufte.
Ja, aber das ist ja nichts, was für mich nicht indenkbarer, ne, also es ist halt so, mein Gott, und das ist aber, da ist es wieder so, wenn du fein damit bist, also glaubst du, mich hat mal jemals jemand auf diese ollen Stöcke angesprochen, wenn ich fein damit bin, dann ist es der Rest auch. Und genauso wird es mit dem Rollator sein. Und mit dem Rollstuhl, wenn es mal irgendwann so kommen sollte, habe ich noch im Kopf, wie ich mal irgendwann ich glaube, wir waren auf Borkum, sah ich so zwei, so ein Paar mit so einem elektrischen Rollstuhl und so Fähnchen und geschmückt und so da entlangheizen und hab noch zu meinem Mann gesagt, weißt du was, wir zwei, ne, später genauso. Ja, ey, meiner wird pink mit Glitzer sein.
Ja, ja. Also meiner ist bunt angemalt mit Sprüchen drauf und hätte ich den in pink haben können, hätte ich mir den auch in pink genommen. Also. Aber Bewegung in der Natur, was ich gehört habe, wenn du als Zuhörerin sagst, ja, aber ich habe keine Zeit, in den Wald zu gehen, ich habe keinen Wald, vielleicht hast du einen Park, vielleicht hast du einfach drei Bäume vor der Haustür, dann gehst du zwischen den drei Bäumen immer hoch und runter, 5 Minuten und dann hast du das auch schon. Also das habe ich gehört. Hast du noch einen Tipp für den Körper?
Ja, also auch ein ganz wichtiger Schlüssel, gesunde Ernährung. Das ist, ich habe auch, was die Ernährung anbelangt, lange Jahre Raubbau betrieben und habe halt einfach nur dem Körper gegeben, wenn ich Hunger hatte, aber habe nicht darauf geachtet, was ich ihm gegeben habe. Und hatte auch immer so diese Wanderkilos und so und kein Wunder bei dem, was ich gegessen habe. Grandios ist also im Prinzip sich nach der Ernährungspyramide zu ernähren. Ne? Das ist, man denkt, man weiß es, wenn man es aber wirklich mal durchleuchtet, dann stellt man ganz schnell fest, oh, ich habe gar keine Ahnung. Also ich habe letztens sogar einer Köchin erklärt, wie die Ernährungspyramide funktioniert. Man schaue selber, sowas lernt man bei mir halt auch, ne? Schau einfach selber auf das, was du isst. Man kann alles vorbereiten, vororganisieren, ob jetzt Single oder Großfamilie, ne? Es ist alles machbar und zu managen, wenn man das pragmatisch angeht und nicht das 5-Gänge-Menü jeden Tag anbietet, ne? Sondern so grundsätzlich gesund ernähren. Und bei mir ist halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt und ich faste. Heilfasten nach Buchinger, das habe ich jetzt schon vor einigen Jahren für mich entdeckt. Und das ist auch zuträglich, also so eine MS zu verzögern. Und ich wusste, ich bin aus dem Krankenhaus ausgezogen, wusste, ich werde weiter fasten, wenn mir nur irgendwer erlaubt, dass ich das tun darf. Und die Erlaubnis habe ich, und zwar von der Charité Berlin, die eben zum Zusammenhang zwischen Ernährung und Krankheiten forschen. Und die haben mir eben empfohlen, 1 bis 2 Mal im Jahr bei meinem milden Verlauf zu fasten. Und da das sowieso zu meinem Routineprogramm gehört, spielt mir natürlich das total entgegen. Und das genieße ich auch sehr. Also das ist eine harte Nummer. Da muss man auch, wie sagt man, Heilfastenärztin, das machen besondere Menschen. Also dazu muss man sich halt einmal echt entschließen. Aber dann einfach nur ein Geschenk für Körper und Kopf.
Und was ich auch gehört habe, da wiederum, du hast deine eigene, du gehst deinen eigenen Weg. Also ein anderer Begriff kam noch, Patientenkompetenz. Ich liebe diesen Begriff, als ich vor einigen Jahren über den gestolpert bin, der für mich eigentlich aussagt, ein Arzt kann mir etwas raten, kann mir etwas empfehlen, darf sich aber als ein Teammitglied von meinem Team verstehen. Und mein Team bin ich als Chefin und ich sage im Endeffekt, wo es lang geht. Und wenn du da spürst, Bewegung tut mir gut, gesunde Ernährung tut mir gut, Heilfasten tut mir gut, da eigentlich ist auch dann die Überwindung nicht so groß, weil es schon zu dir gehört. Habe ich das richtig gehört, Melanie?
Ja, genau. Ich musste mit der MS nichts umstellen.
Ja, genau.
Weil das alles schon etabliert war. Das Einzige, was ich umstellen musste, war den ein oder anderen Arzt, der genau das mit der Frau Dammann mitmacht. Ich brauche einfach Ärzte an meiner Seite, die mich nicht als Nummer sehen und die mich mit Händen untersuchen. Wie viele Ärzte gibt es, die einen heute nicht mehr anfassen? Und aus meinem Beruf heraus weiß ich einfach, wie wichtig das ist. Eine einfach körperliche Allgemeinuntersuchung gehört zum Standard und zur Lehre grundsätzlich immer dazu. Und wenn ich dann nach 5 Minuten wieder raus bin, dann ist das verkehrt.
Ja.
Und deshalb, da muss ich ein bisschen suchen, um die richtigen Menschen um mich herum zu haben, die einfach für mich gemacht sind. Ne? Die wissen, wie ich Informationen brauche, dass ich wissenschaftliche Informationen brauche, damit ich ich brauche einfach immer ein gewisses Level, damit sich das für mich gut anfühlt.
Und jetzt hattest du auch schon sowohl bei der Bewegung wie auch beim Heilfasten gesagt, das tut auch dem Kopf gut. Es lehrt den Kopf. Also jetzt sind wir so bei der Kopfgeschichte. Du hast gesagt, du machst viel Mindset-Arbeit. Hast du auch da vielleicht 2, 3 einfach umsetzbare Tipps, wo wir unseren Stress runterfahren können, bei uns ankommen können, damit es uns besser geht?
Nee, ich bin gar nicht so sehr der Freund vom Runterfahren. Das mache ich zwischendrin auch, ne? Sondern ich bin eher Freundin vom fokussiert bleiben. Dieses, wo bin ich hin? Was ist mein Ziel? Also was ist mein Tagesziel? Was ist die wichtigste Aufgabe, die ich heute erledigen kann? Die herausfiltern. Also das heißt bei mir, das ist die goldene Nuss, Aufgabe. Und dann weiß ich schon, am Anfang des Tages, wenn ich die erledigt habe, habe ich schon die größte Last von meinen Schultern genommen. Nein, habe ich einfach schon mein Soll für heute erfüllt und ab dann kann ich mich zurücklehnen. Und das ist eher das, ne? Dieses, wo will ich hin, was muss ich heute dafür tun und tue es jetzt.
Genau, du nennst es Fokus, ist noch spannend. Es ist Fokus. Und gleichzeitig allein, wie du das beschreibst, weil ich mache das auch, so mich auf eine Sache konzentrieren, fährt mich das automatisch runter. Weil Stress ist ganz oft in meiner Erfahrung so dieses 5000 Sachen parallel und gleichzeitig und gleich wichtig. Wenn ich das zusammenfüge und so wie du das beschreibst, fokussiert deine goldene Nuss, erledigt. Alles andere ist zusätzlich.
Genau, ich unterscheide total gerne zwischen Pflicht und Kür. Ne? Und es gibt halt Tage, und das wissen wir alle, da ist das Leben wie so ein Tetris-Spiel. Ne? Da kommt von hier was an und da kommt von da was an, dann kommt von da was an. Und du stehst am Ende des Tages und denkst, boah, verdammt, ey, der Kopf rauscht. Was ist denn hier los? Und warum bin ich so kaputt? Ich weiß gar nicht, wovon, was habe ich denn heute gemacht? So, wenn ich aber vorher schon weiß, hey, ich will morgen das erledigen, dann lege ich mir das schon, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, so wie in Corona-Zeiten, du weißt das doch, liebe Anja, lege ich mir das auch schon mal auf, da war ich ganz krass unterwegs, morgens um 5 und mache das dann. Ne, wenn meine Kinder noch schlafen und dann ist es erledigt. Dann sind meine wichtigsten To-Dos für den Tag vom Tisch. Also so irre bin ich nicht, stehe nicht vor 6 Uhr auf mittlerweile. Also das kann man alles wieder mal machen, aber ne, wenn man dann merkt, okay, Work-Life-Balance passt nicht, dann muss man auch wieder zurückschrauben. Und aber immer diese Ziele im Blick und die nächsten Schritte im Blick und das, was da in so einem Kopf rumschwirrt, also Tetris halt, ne? Das, was einem auch nachts den Schlaf raubt, ne? Wo man nachts wach wird und weiß, ach, das hätte ich noch machen und das und das, aufschreiben. Ne? Das ist halt auch mit einer der allerwichtigsten Tipps. Also auch für mich zum Beispiel heute, habe ich auch mich vorher hingesetzt und nochmal aufgeschrieben. Ja, was ist denn eigentlich meine Geschichte? Und was gehört zu mir? Und was kann ich loslassen? Was kann ich einfach über Bord schmeißen? Das ist total erhellend gewesen und ja, auch wunderschön. Also ich bin von heute Morgen, war ich noch so ein bisschen in freudiger Erwartung, mein erster Podcast. Und nachdem ich das dann einmal gemacht hatte, aufgeschrieben, priorisiert, einen roten Faden rein, danach war alles gut. Also da war ich wusste, okay, ich bin da, ich bin bei mir, ich spüre mich, ja.
Das finde ich ganz gut. Aber jetzt ganz viel für den Kopf gemacht. Der dritte Punkt, an den möchte ich auch noch, das Herz. Mhm. Welche Tipps hast du für unser Herz, für unsere Seele?
Ja, das Schlimme ist, dieser Stress, der macht das Herz zu. Du fühlst nicht mehr. Also bei mir heißt es ja auch, ne, dieses feel yourself, organize yourself, love yourself. Und du kannst nichts fühlen, wenn du zugeballert bist mit Stress, den du dir machst. Dann ist, da kannst du auch keine Seele füttern. Klappt nicht. Also du kommst einfach nicht, du hast dir dann selber so eine Mauer um dich herum gebaut, die Alltagswahnsinnsmauer, sodass du da einfach nicht vordringst. Deshalb ist es halt genau mein Job. Ich baue die Mauer ab mit dir und oder mit meinen Kunden einfach. Ich baue die Mauer ab und erst wenn die abgebaut ist, dann kommst du wirklich an dein Herz ran und dann kannst du auf dein Herz hören und hören, wo will ich denn eigentlich hin und was will ich machen? Ne? Aber also was treibt mich wirklich an?
Ganz schön. Und auch das Bild finde ich schön, Melanie, das Mauer abbauen, um dann in den Kontakt mit mir selbst zu kommen. Jetzt hast du ja davon gesprochen, dass du also deine Kunden und Kundinnen dahingehend unterstützt, auch wirklich diese drei Teile miteinander anzuschauen. Also du bringst ja nicht einfach in Anführungszeichen à la Marie Kondo Ordnung ins Haus und dann ist aufgeräumt, sondern es ist ja viel mehr. Es ist ja die Frage, was lasse ich los, was lade ich ein, wo will ich hin, worauf fokussiere ich mich, wie tanke ich meine Batterien auf, was sagt mir meine Intuition gerade? Und da möchte ich ansetzen. Wenn du, und du hast ja gesagt, du schreibst deine eigene Geschichte und es ist ein Bestseller.
Das wird einer, ne?
Nein, es ist schon. Es ist schon. Wenn du so ein bisschen in dein eigenes Leben guckst, woher du gekommen bist, wo du jetzt stehst, wo führt dich denn der Weg hin?
Der Weg führt mich raus in die Welt, weil ich mein Business so aufgesetzt habe, dass ich es ortsunabhängig führen kann. Ich habe letzten Urlaub auch schon einen Test gemacht, ob das funktioniert, so wie ich mir das erträume. Und ganz erstaunlich, mit der Diagnose der MS, da kam doch noch eine Veränderung, ging bei mir plötzlich so eine Tür auf, so das Tor zur Welt. Ich möchte in die Welt. Ich möchte noch ganz viel sehen. Also ich hatte vorher eher so ganz kleine Träume, Wünsche, Ziele, also wirklich Ziele, Urlaubsziele oder ja, das war bei mir ganz, ganz, hat mich auch erstaunt, aber da war ich ganz genügsam. Und das möchte ich jetzt sehen. Und ja, also ich möchte zum Beispiel mal ein Live-Training von Bali ausmachen und das werde ich.
Auch das verbindet uns, diese Lust nach dem nach draußen gehen. Und auf Bali habe ich mich auch schon im Retreat gesehen, nachdem wir da durch Bali gereist sind. Das ist also das, was dir noch Lust macht, was, wo du hin möchtest.
Ja.
Jetzt hattest du gesagt, du hattest dich heute Morgen hingesetzt und überlegt, gut, was will ich eigentlich sagen? Was ist meine Geschichte? Was will ich rüberbringen? Ordnung schaffen, in die Gedanken, in vielleicht auch ein bisschen die Gefühle, damit so diese Ruhe sich einstellen kann. Am Ende vom Podcast frage ich immer dieselbe Frage, Melanie. Welche Frage hättest du dir gewünscht? Und ich habe sie nicht gestellt. Könntest du sie jetzt beantworten? Oder was ist es, wo du sagst, das möchte ich nochmal unterstreichen, das ist wie für mich der Kern, die Essenz?
Ja, ich habe eins, was ich unterstreichen möchte. Also einmal diese, dass halt tatsächlich dieses Mauern abbauen, ne? Man kann sich aus allen Situationen im Leben heraus organisieren. Also man kann diese Stress, das, was Stress macht, reduzieren, um sich selbst wieder zu spüren. Und ich sage es immer so schön, aber das war nicht das Morphium hat mein Leben bereichert, sondern all diese Techniken, die ich in der Zeit lernen durfte. Also ich sage immer, Organisation ist meine Medizin und damit ist alles möglich immer.
Und das ist schön, wenn du die dann weitergibst und die nutzt, um zum Beispiel die Mauern um das Herz herum bröckliger werden zu lassen. Du hast am Anfang mich gefragt oder gesagt, naja, was hat dich denn dünnhäutig gemacht? Dünnhäutig hat mich gemacht, liebe Melanie, dass ich mir erlaubt habe, keine Mauern zu haben. Wenn ich keine Mauern habe um mein Herz, dann sind auch bei mir die Denkmuster, die Glaubenssätze, so wie bei uns allen, die dürfen dann wieder hochkommen und die zeigen sich dann wieder. Und im Gegensatz zu früher, wo ich einfach die Mauer nicht hätte durchlässig sein lassen, habe ich mich in der Verletzlichkeit gezeigt und habe dann halt akzeptiert, wenn ich traurig war, wenn ich enttäuscht war, wenn ich mich nicht gesehen gefühlt habe. Ich habe es einfach zugelassen als Teil des Prozesses. Und das ist die Dünnhäutigkeit, von der ich vorhin sprach.
Ja, das kann ich total verstehen. Dass, ne, man so, du wirst so angreifbar, ne, plötzlich. Oder so, ja, mit einer Mauer ist ja ein Schutzwall, ne? Und ich glaube, das ist auch genau das, was ich heute Morgen gemacht habe. Wie viel Mauer brauche ich? Das habe ich heute Morgen gemacht. Wie viel Mauer brauche ich? Und wie weit kann ich mich öffnen? Will ich mich öffnen? Und wie viel Öffnung tut mir und meiner Familie gut? Und ich glaube, diese Mauern, die haben schon Sinn, weil die uns schützen. Aber die Höhe muss man finden. Ne? Die Höhe, die für einen selbst persönlich passt.
Ja, die Höhe, die Dicke, das Material, sind viele Komponenten. Melanie, von Herzen möchte ich dir danken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in meinen Podcast zu kommen.
Ich danke dir, liebe Anja, es war mir ein Fest.
You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com.